Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören heute Morgen mit diesen Themen. Unverkrampft, aber nicht ohne Differenzen. Beim G8-Gipfel begegnen sich der französische Präsident Hollande und US-Präsident Obama zum ersten Mal. Jung und radikal. Auch in der Schweiz werden offenbar islamistische Männer rekrutiert für den Einsatz in Kriegsgebieten. Aufrichten und abschleppen. Nun ist klar, wie das havarierte italienische Kreuzfahrtschiff Costa Concordia geborgen werden soll. Im Studio begrüßen Sie Karin Britsch und Markus Amrain. Er hat jetzt die Nachrichten.
In Camp David in der Nähe Washingtons haben die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der G8 begonnen, der 7 wichtigsten westlichen Industriestaaten und Russlands. Dessen Präsident Putin bleibt dem Gipfel allerdings fern und schickte Ministerpräsident Medvedev. Beim zweitägigen Treffen geht es vor allem um die Euro-Krise und um die schwache Weltkonjunktur. Bereits besprochen wurden politische Themen. Iran wird aufgefordert, sein Atomprogramm offenzulegen, und Nordkorea werde keine Hilfe mehr erhalten, wenn es weiter provoziere. An der Börse von New York hat die Aktie von Facebook nicht einmal 1% über dem Ausgabekurs von $38 geschlossen. In Händlerkreisen hieß es, offenbar hätten die Banken massiv Stützungskäufe gemacht, damit die Aktie nicht unter den Ausgabekurs fiel. Trotzdem hat Facebook einen Unternehmenswert von über 100 Milliarden Dollar. Der glanzlose Handelsauftakt von Facebook belastete andere Internetfirmen, deren Aktien bis zu 13% verloren. Facebook-Nutzer haben gegen die Online-Firma eine Klage eingereicht und verlangen 15 Milliarden Dollar. Sie werfen Facebook vor, ihre Spuren im Internet auch nach der Kündigung des Accounts nicht gelöscht zu haben. Die Angestellten der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg erhalten 4,3% mehr Lohn. Darauf haben sich die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht geeinigt. Die Gewerkschaft verlangte ursprünglich 6,5%. Abgemacht wurde sodann, dass Lehrlinge nach der Abschlussprüfung in der Regel eine unbefristete Anstellung erhalten. Und Aushilfsarbeiter sollen nach 2 Jahren in einem Betrieb definitiv angestellt werden. Die Einigung für die rund 800.000 Angestellten in der Metall- und Elektroindustrie Südwestdeutschlands soll in ganz Deutschland übernommen werden. Die Bergung des Passagierschiffs Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio soll nächste Woche beginnen. Ein amerikanisches Unternehmen soll das Schiff in einem Stück bergen und es wieder schwimmfähig machen. Anschließend wird das Kreuzfahrtschiff in einen italienischen Hafen geschleppt und dort zerlegt. Die Bergung ist in ihrer Art einzigartig und dauert voraussichtlich ein ganzes Jahr. Am Tennisturnier in Rom hat Roger Federer den Viertelfinal gegen den Italiener Andrea Seppi 6:1 und 6:2 gewonnen. Im Halbfinal trifft Federer auf den Serben Novak Djokovic. Die Börsendaten von Thomson Reuters: in New York schloss der Dow Jones Index bei 12.369 Punkten, minus 0,6%. Der Dollar wird zu 94,03 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2013 Franken, beziehungsweise zu $1,2784. Das Wetter heute Samstag: ziemlich sonnig und 20 bis 24 Grad warm. Im Westen mehr Wolken und stellenweise Regenschauer und Gewitter.
7:04, Sie hören heute Morgen. In Camp David nahe Washington hat also am Abend das Gipfeltreffen der G8-Staaten begonnen. Eine Premiere ist dieser Gipfel für den neuen französischen Präsidenten François Hollande. Zum ersten Mal traf er mit US-Präsident Obama zusammen. Und die beiden haben sich gleich von Beginn an gut verstanden, wie unser diplomatischer Korrespondent Frederik Steiger schildert.
Obama hat Hollande am Anfang darauf aufmerksam gemacht, dass er gelesen habe, Hollande habe früher in seiner Jugend eine Studie über Fast Food gemacht und sei deswegen einige Zeit in den USA gewesen. Und jetzt wolle Obama ihm den Chicago Burger präsentieren während seines Aufenthaltes in den USA. Und zu diesem Chicago Burger passten ja bekanntlich French Fries, also die amerikanische Bezeichnung für Pommes frites. Also da war schon mal der Ton gesetzt. Man war sich auch schnell einig in einer zentralen Frage, und zwar in der, dass Wirtschaftswachstum sowohl für Obama wie für Hollande Vorrang hat vor der Defizitbekämpfung, wichtiger ist als Sparen. Uneinig war man sich in der Afghanistan-Frage. Da hat Hollande bekräftigt, dass er schon dieses Jahr seine Truppen aus Afghanistan abziehen wolle und nicht erst, wie das der NATO-Plan vorsieht, 2014.
Wie immer bei solchen Treffen wie dieser G8-Gipfel werden ja auch die großen Problemfelder in der Welt verhandelt. Friedrich Steiger, gibt es denn Themen, bei denen man sich beim Abendessen dann bereits einig war?
Man ist sich einig, dass die Terrorbekämpfung nach wie vor eine Priorität sein muss. Man war sich einig darin, dass die Burma-Sanktionen mit den Veränderungen dort gelockert werden sollen, allerdings nicht völlig aufgehoben. Man will also noch ein bisschen ein Druckmittel behalten. Und einig war man sich auch darin, dass eine gewisse Ernüchterung, was den arabischen Frühling betrifft, eingekehrt ist. Also diese Länder dürfen vom jetzigen G8-Gipfel, anders als noch vor einem Jahr in Deauville, nicht mit weiteren Milliarden Zusagen für Hilfsprogramme rechnen.
Also ein breites Themenfeld. Friedrich Steiger, wo gibt es denn große Differenzen?
Am gravierendsten waren die Differenzen im Fall Syrien und das hängt natürlich damit zusammen, dass auch Russland G8-Mitglied ist. Man sprach zwar von einer Phase der Transition, die jetzt eingeleitet werden müsste, man hat aber überhaupt nicht gesagt, was so eine Transition meinen sollte, ob das beispielsweise bedeuten müsse, dass Diktator Assad weg müsse. Das wird kaum gemeint sein, denn das lehnt Russland bekanntlich ab. Gewisse Differenzen gab es in der Iran-Frage. Dort war Russland auch dagegen, dass weitere Sanktionen, zusätzliche Sanktionen verfügt würden. Aber man war sich in der Iran-Frage einig, dass die bisherigen Sanktionen offenbar wirken, dass der Iran nun ernsthaft, wie es scheint, zu Gesprächen bereit sei.
Informationen von Fredrik Steiger. Junge muslimische Männer, die sich in der Schweiz radikalisieren, dann in Kriegsgebiete reisen und sich Islamisten anschließen. Vor diesem Szenario warnt der Schweizer Staatsschutz seit Jahren. Nun scheint es einen neuen konkreten Fall zu geben. Dominik Meyer.
Der Terrorverdächtige wurde vor einigen Tagen in Kenia verhaftet. In kenianischen Medien war die Rede von einem Schweizer. Nun aber sagt Jürg Walpen vom Bundesamt für Migration.
Bei dem in Kenia verhafteten Mann handelt es sich nicht um einen Schweizer Bürger. Es handelt sich um eine Person mit jordanischer Staatsangehörigkeit mit einer Niederlassungsbewilligung Ausweis C für die Schweiz.
Das heißt, der Jordanier hatte in der Schweiz gelebt mit einer unbeschränkten Aufenthaltsbewilligung. Gemäß unbestätigten Informationen der Zeitung Blick handelt es sich um einen jungen Mann, der in Biel aufgewachsen ist. Im Außendepartement EDA heißt es, der Verhaftete könne nicht auf konsularischen Schutz zählen, weil er kein Schweizer Bürger sei. Offizielle Informationen über die konkreten Vorwürfe gegen den Mann gibt es nicht. Ein kenianischer Polizeioffizier erklärte aber gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, der Verhaftete solle den islamistischen Al-Shabaab-Milizen in Somalia nahestehen und sich auch in Somalia aufgehalten haben. Kenianische Medien berichteten auch, der Mann habe offenbar Ausländer für den Kampf der Al-Shabaab rekrutieren wollen. Bestätigt ist das aber nicht. In der Schweiz aufgewachsene Männer, die sich islamistischen Kämpfern anschließen, das ist nicht neu. Vor 6 Jahren wurde im Irak ein Mann aus der Schweiz getötet. Er hatte Seite an Seite mit Islamisten, mit Dschihadisten gekämpft. Das Phänomen bereitet dem Staatsschutz Sorgen. Letzte Woche erst warnte Markus Seiler, der Direktor des Nachrichtendienstes des Bundes.
Wir haben einige Fälle von Reisenden aus der Schweiz in Dschihadismusgebiete und wir haben einige unbestätigte Fälle von möglichen Reisenden, die jetzt wieder zurückgekommen sind.
Noch ist nicht bestätigt, dass sich der nun in Kenia verhaftete Mann tatsächlich somalischen Islamisten angeschlossen hat. Die Gefahr durch radikalisierte Muslime aus der Schweiz aber ist real.
Jetzt nach Italien. Wie ein Mahnmal liegt das Kreuzfahrtschiff, die Costa Concordia, seit 4 Monaten vor der italienischen Küste in Giglio, seit der Luxusliner auf Grund gelaufen ist. Und seit gestern Abend ist klar, was mit dem Wrack geschehen soll. Massimo Agostinis.
Man habe sich entschieden, das Schiff aufzurichten, abzuschleppen und dann in einem italienischen Hafen zu zersägen, sagte der Präsident der Reederei Gianni Onorato vor der Auslandpresse in Rom. Das sei am umweltfreundlichsten. Das Schiff aufzurichten wird rund 9 bis 12 Monate dauern, eine enorme Zeit. Da das Schiff an einem Abhang liegt und jederzeit in die Tiefe abrutschen kann, bauen Spezialisten nun unterhalb des Kiels eine Plattform, lang wie das Schiff. Das sichert das Wrack ab. Danach werden riesige Tanks entlang des Schiffs montiert und mit Wasser gefüllt. Zwei Kräne richten das Schiff dann auf und positionieren es auf der Unterwasserplattform. Danach wird das Wasser wieder aus den Tanks gelassen und diese mit Luft gefüllt. Dadurch hebt sich das Schiffswrack von der Plattform und kann so in einen Hafen abgeschleppt werden. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten wird die Plattform wieder abgebaut und der Küstenabschnitt gereinigt. Wie viel die Bergung kostet, wollte das Unternehmen nicht bekannt geben. Es dürfte in die Dutzende von Millionen gehen.
Bayern München gegen Chelsea London. Der heutige Champions League-Finale in München ist eines der wichtigsten Sportereignisse des Jahres. Und es ist auch ein Ereignis, das wirtschaftlich von Bedeutung ist. Mit im Millionengeschäft ist auch ein Schweizer Unternehmen. Susanne Giger.
Intersport. Das Berner Unternehmen ist mit einem Jahresumsatz von 12 Milliarden Franken der größte Sportartikelhändler der Welt. Seit ein paar Jahren hat Intersport einen Vertrag mit der UEFA und ist zuständig für den Verkauf der Fanartikel an den Champions League-Spielen. Wie viel das Finale in die Kasse spült, darf CEO Franz Julen nicht beziffern. Er sagt dazu:
Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir in München so viel umsetzen wie ein mittelgroßes Intersportgeschäft während eines ganzen Jahres.
Intersport profitiert vor allem vom Verkauf von Erinnerungsstücken wie Schal, T-Shirt und Caps, die mit den Wappen der beiden Finalisten sowie mit dem Stadion und dem Datum bedruckt sind. Entscheidend für den Verkaufserfolg sei aber die Finalpaarung, gibt Franz Julen zu. Zu Chelsea gegen Bayern München sagt er:
Das ist ein Geschenk Gottes. Die Engländer sind die besten Käufer von Fanartikeln und erstmals in der Geschichte des Champions League spielt die Heimmannschaft mit. Das heißt, ganz München ist auf den Beinen, ganz München macht mit.
90.000 Stück liegen zum Verkauf bereit. Ganz anders hätte die Situation aber bei einer anderen Finalpaarung ausgesehen.
Der Supergau wäre die Paarung Barça-Real gewesen. Beide Teams stehen in einer derart großen Rivalität, dass nie ein Barca-Fan ein Friendship-Artikel gekauft hätte mit einem Real-Wappen und umgekehrt.
In einem solchen Fall hätte Intersport-Chef Franz Julen nur mit halb so viel Umsatz rechnen können wie nun mit Bayern gegen Chelsea.
Und nun zur sportlichen Ausgangslage. Bayern München wäre der erste Verein, der die Champions League im eigenen Stadion gewinnt. Und für Bayern, wie auch für Chelsea, geht es längst nicht nur um Ruhm und Ehre. Reto Held.
Sowohl Bayern München als auch Chelsea traten in ihren Ligen an, um Meister zu werden. Gelungen ist das beiden nicht. Bayern wurde gar zweimal nur Zweiter in der Meisterschaft und im Cup, jeweils hinter Dortmund. Und auch wenn Arjen Robben behauptet,
letzte Samstag ist abgehakt,
diese 2-5 Niederlage gegen Dortmund im Cup-Final, ist die Bedeutung des Finals in der Champions League dadurch sicher nicht kleiner geworden. Denn die Bayern wollen ganz sicher nicht dreimal Zweiter werden. Das Finale zu Hause war von Anfang an das große Ziel der Bayern in dieser Saison. Und wenn ein ARD-Kollege es nun als
das wohl größte Spiel in der 112-jährigen Vereinsgeschichte
bezeichnet, liegt er damit wohl nicht ganz falsch. Ähnlich sieht es allerdings auch Chelsea. Die Engländer, die wenigstens den FA Cup gewinnen konnten, schafften in der Meisterschaft mit Platz 6 nicht einmal das absolute Minimalziel Champions League-Qualifikation. Wenn Chelsea im nächsten Jahr bei den Besten mitspielen will, muss es den Final gewinnen. Damit würde das Team von Roberto Di Matteo dann aber auch gleich Geschichte schreiben, denn es wäre der erste Triumph Chelseas in der höchsten Klasse Europas. Bayern München und Chelsea wollen, ja müssen dieses Endspiel also gewinnen. Nicht in erster Linie des Geldes oder des Ruhmes wegen, sondern vielmehr, um ihre Saison zu retten.
Anpfiff in München ist um 20.45 Uhr. Bayern-Chelsea, SF2, überträgt live. Und jetzt noch der Ausblick auf den übrigen Sport heute Samstag. Ein Thema: Tennis. Bernhard Scher.
Großer Halbfinaltag heute beim Master Series Turnier in Rom. Die Weltnummern 1, 2 und 3 sind noch dabei. Im ersten Halbfinal trifft Rafael Nadal auf seinen Landsmann David Ferrer. Ab 20 Uhr spielen dann Novak Djokovic und Roger Federer gegeneinander. Gewinnt Federer heute, dann verkleinert er in der Weltrangliste seinen Rückstand auf die Weltnummer 1 Djokovic deutlich. Halbfinaltag ist heute auch an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Helsinki. Russland spielt gegen Finnland und Tschechien trifft auf die Slowakei.
Soweit heute Morgen Ihr Informationspaket am Samstag. Verantwortlich Daniel Eisner, im Studio Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.